Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Florian Holste. Viel Spaß!
Sagt mir, was ihr mit euren Prozessen erreichen wollt, und dann erarbeiten wir gemeinsam, wie wir da hinkommen. Das auch wirklich so zu sehen, okay, wir machen uns jetzt mal wirklich frei von dem sogenannten Monkey-Business, ja, die repetitiven Aufgaben, für die Menschen einfach nicht gemacht sind. Heute Morgen haben wir announced, dass wir jetzt in München im Lodenfreipark, super Business Park, direkt am Englischen Garten, dass wir dort jetzt so einen KI-Hub aufmachen mit einem Membership-Modell, also dass du dich dort einmieten kannst, aber du kannst ja nur Zutritt zur Fläche nehmen, hast keinen festen Platz, gehst rein, arbeitest am besten schon KI-lastig oder lernst es dort und tauschst dich mit anderen aus. KI ist keine Option mehr, sondern eine grundlegende Bedingung, um in Zukunft auch weiter bestehen zu können. Traut euch, und da wartet wirklich eine sehr schöne Welt auf uns.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Heute zu Gast ist Florian Holste, der sich um künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit kümmert. Wir schauen rein, was das mit Räumen macht, wozu wir uns noch begegnen müssen. Wir klären, warum Florian auch noch handschriftlich sich Notizen macht, warum er die Welt bereist, um neue Trends aufzuspüren, und wie er Unternehmen dabei hilft, jetzt mit neuer Technologie die Zukunft zu gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir da rein starten, möchte ich euch noch bitten, diesen Podcast zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts bekommt. Einfach kurz auf den Button klicken und schon bekommt ihr alle neuen Folgen. Es gibt nämlich jede Woche Freitag eine neue Episode des New Work Chats, manchmal sogar noch Dienstag. Wenn es euch gefällt, dann sagt es gerne weiter und bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen in eurer Podcast-App. Das hilft mir sehr. Außerdem möchte ich euch aufmerksam machen auf meinen neuen Newsletter. Da geht es also auch um gute Geschichten, und ich möchte euch helfen dabei, eure Stories zu erzählen, wo auch immer ihr seid, ob ihr in einem Podcast zu Gast seid, ob ihr auf LinkedIn schreibt, für einen Vortrag euch vorbereitet. Ich glaube, wir brauchen unsere Stories mehr denn je. Wir brauchen aber auch ein Gefühl dafür, was wirkt. Wie erzählen wir unsere Geschichte eigentlich? Denn das ist das, was uns die Maschine so nicht abnehmen kann. Die kann uns dabei helfen, aber wir müssen am Ende des Tages schon auch wissen, was uns wichtig ist. Ich glaube, das Inspirieren ist und bleibt das Menschliche, und dabei möchte ich euch gerne helfen. Also abonniert den neuen Storytelling Newsletter, gibt's in den Shownotes. Und jetzt springen wir rein in den Podcast. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Florian heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden.
Ja, Grüße aus Ingolstadt in den hohen Norden zurück.
Flo, schön, dass wir es geschafft haben. Wie ist die Lage heute Morgen bei dir?
Ja, Wochenausklang. Viel gelernt wieder die Woche. Das ist ja allgemein so der Punkt. Man lernt ja jeden Tag wieder was Neues dazu in dieser gefühlt neuen Arbeitswelt oder allgemein der gesellschaftlichen Entwicklung, und da hat man das Wochenende dann Zeit, um das alles ein bisschen zu reflektieren.
Wie läuft so ein Freitag bei dir ab? Lässt du es so ein bisschen ausklingen oder haust du nochmal richtig in die Klötzer?
Ich habe jeden Freitag einen KI-Sprint, also ich habe ja so monatsweise Programme, wo ich 2 Sessions mache, um die Leute abzuholen. Was ist KI für dein Unternehmen? Was bedeutet das? Warum brauchst du eine eigene Infrastruktur? Ja. Das ist für mich dann immer so der Wochenabschluss am Freitag. Und ansonsten, ja, da geht es viel um Abarbeiten.
Ja, also weniger Meetings dann demzufolge, bis auf ein paar Podcasts.
Ja, genau. Ja, sind heute nur 5.
Ja, cool. Ja. Starten wir doch mal ganz klassisch. Ich habe ja hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht das Intro ein. Und schon mehr als 300 Menschen durften ihr erklären, was sie so tun. Auch du darfst jetzt mal versuchen zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ich befähige Unternehmen dazu, in die strukturierte und strategisch korrekte KI-Welt einzusteigen. Mit einer eigenen Infrastruktur, mit Tools drumherum, und befähige diese Unternehmen, dass sie selbst automatisieren können, dass sie selbst KI-Agenten bauen können und dass sie an der Weiterentwicklung dieser sehr, sehr wichtigen Technologie für uns dann direkt auch partizipieren können.
ist dann natürlich die Frage, wenn du so ein KI-Experte bist, ob du dich dann irgendwann auch selbst obsolet machst. Also vielleicht gibt es ja irgendwann einen KI-Flow, der das macht. Sind wir dann irgendwann soweit?
Der ist gerade in der Stellung. Ja, also mein ganzes Wissen aus allen Projekten, aus allen Erfahrungen, aus allen Anforderungen von Kunden, ja, die sehr prozesslastig sind natürlich. Und ich spreche hier auch rein vom Businessbereich. Ja, also die werden schon in einen Chatbot überführt und ist das Ziel, dass wir ab Oktober, dass die Kunden nicht mehr jemanden von uns anrufen, sondern erstmal den Chatbot befragen. Und ich hoffe mal, dass wir da 50-60% der Anfragen schon mit erledigen können. Also das ist das Ziel, sich obsolet zu machen. Also das muss
wird das dann
Ziel
so ein
sein.
Avatar sein, also der auch aussieht wie du und deine Stimme hat? Oder wird das nochmal was anderes?
Nein, das kommt vielleicht irgendwann mal, finde ich jetzt nicht unbedingt zielführend. Das ist noch Spielerei. Ja. Also das... So ein Ego habe ich jetzt nicht, dass ich da meine Stimme synthetisieren muss. Und ich glaube, da freuen sich auch welche, wenn sie mich nicht die ganze Zeit ansehen.
Ja, cool. Dann lass uns doch mal in deine Story gucken und schauen, wo du so herkommst. Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in der Nähe von Bielefeld, also im schönen Ostwestfalen, aufgewachsen. Mich hat es dann aber zum Studium, hat es mich an den Bodensee nach Konstanz gezogen. Also größte Distanz innerhalb von Deutschlands, das war mir wichtig. Ja, habe da VWL studiert und bin dann ins Beratungsgeschäft eingestiegen.
Hattest du eine Karriereplanung?
Eigentlich sollte es eigentlich ins Investmentbanking gehen, aber das war ein blöder Zeitpunkt, als ich mit meinem Studium fertig war, weil da war die Finanzkrise 2008, 2009. Ja, Konstanz, Zürich, kurze Distanz. Schiel da immer wieder hin und mich fasziniert das trotzdem auch, auf allem Private Equity und Venture Capital, was da jetzt auch alles passiert, wie diese Branche sich auch verändert. Aber ich dachte, ich gehe einfach mal rein und dann ist das nichts geworden und dann hat es mich in die Beratung verschlagen.
Mit allen Klischees, die dazugehören? Viel unterwegs natürlich. Sein, Flughäfen, Samsonite, Lounges.
Ja, das gar nicht mal so unbedingt sehr fokussiert auf eine Region, aber mit der Zeit ergibt sich das natürlich trotzdem, wenn man dann den Bogen ein bisschen weiter spannt, dass man viel unterwegs ist. Aber so dieses Ego hatte ich da eigentlich nie so, dass ich da drauf geschielt habe, weil das ja auch viel Zeitverschwendung ist, das muss man auch sagen.
Das Interessante ist, im Laufe dieses Podcasts habe ich mit vielen Menschen gesprochen und es waren auch nicht weniger irgendwann mal in einer Beratung, manchmal in einer der ganz großen, manchmal in der mittleren, wie auch immer. Und Beratungen standen ja schon immer dafür, viel zu arbeiten. Es mag auch Ausnahmen gegeben haben, aber das war auch natürlich etwas, was zu Klischees führte. Und wir haben in den letzten Jahren jetzt ja auch viel darüber gesprochen, können wir vielleicht auch weniger arbeiten. Also diese ganze Vier-Tage-Woche-Diskussion hatten wir im letzten Jahr sehr stark. Jetzt reden wir auch über KI. Was nimmt uns KI ab? Können wir uns dann vielleicht auf andere Dinge konzentrieren oder arbeiten wir vielleicht sogar weniger? Und dann haben wir jetzt ganz zuletzt immer mehr diese Leistungsdiskussion, auch nochmal aus der Politik heraus, vom Arbeitgeberverband heraus. Also zu sagen, wir brauchen eigentlich, um auch international wettbewerbsfähig zu sein, mehr Leistung, vielleicht auch mehr Arbeit. Und dann habe ich schon einige gehört, die gesagt haben, das ist eigentlich doch das, was wir früher gemacht haben, auch in Beratungen. Viel arbeiten, viel leisten. Wie ist denn dein Blick darauf? Was braucht es denn heute da und was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
Also viel arbeiten hat ja nicht immer was mit viel Leistung zu tun. Also das müssen wir schon mal voneinander trennen. Ich finde die Metrik Zeit, um Leistung zu messen, sowieso komplett falsch. Und ich finde die Diskussion auch gerade schwierig, zu sagen, wir müssen mehr arbeiten. Ja, keine Vier-Tage-Woche mehr, wir wollen Feiertage abschaffen. Finde ich wirklich komplett am Thema vorbei, weil wir müssen anders arbeiten. Ja, es muss gefördert werden, dass die Unternehmen KI einsetzen. Das kann auch durch die Regierung passieren. Ja, durch Förderprogramme, was weiß ich. Aber das finde ich wirklich auch teilweise schon unverschämt, dass gesagt wird, wir sind zu faul. Ja, man muss uns die richtigen Werkzeuge geben. Und mit KI kannst du auch gar nicht so viel arbeiten. Also ich habe es jetzt in den letzten Wochen gemerkt, weil ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt,
ja, drin.
Für mich, für meine Firma, zu gucken, wie wir noch effizienter werden können. Und wenn du dann irgendwie 6, 8, 10 Stunden irgendwie automatisierst und hast dazwischen noch andere Gespräche, dann bist du platt. Also das überfordert das Gehirn auch. Ja. Weil du kriegst mit der KI so schnell Feedback, da sind wir nicht drauf konditioniert. So, das muss man vielleicht jetzt noch lernen, aber ganz klare Aussage, weniger Arbeit, aber mehr Leistung, indem wir menschliche Wertschöpfung in digitale Wertschöpfung mit einem Hebel transformieren.
Ja, genau, die Frage ist ja, was ist Leistung? Der Markus Albers, der schon viele schlaue Bücher geschrieben hat über den Wandel der Arbeitswelt, der war kürzlich ja auch wieder da und der meinte ja, was gestiegen ist, ist eigentlich die Beschäftigung. Die Zeit der Beschäftigung ist mehr geworden, aber nicht unbedingt die Leistung. Also ist die Frage genau, was meinen wir eigentlich damit? Aber das führt uns jetzt ein bisschen weg von unserem Thema. Wir wollen nochmal schauen, wie es bei dir weiterging nach der Beratung.
Ja, das hat sich dann immer weiter fortgesetzt. Dann die erste eigene Firma, dann zwischendurch einmal verkauft, aber immer schon im Blick gehabt, so was kommt als nächstes. Also es hat mich schon massiv gestört, was wir dann für Kunden machen mussten, in Excel-Listen pflegen, PowerPoints erstellen, Meeting-Protokolle mitschreiben. So, das war ein großer Geschäftszweig, aber mit der Digitalisierung haben wir dann so einen Schritt nach vorne gemacht. Also da haben wir dann auch mal erste Software-Tools gebaut, um manuellen Aufwand rauszunehmen, aber das war an der Stelle jetzt einfach nicht das Befriedigende. So, das war ein Schritt nach vorne und richtig los ging es dann erst, also es ist dann vieles dazugekommen, wie gesagt, Software, Apps, Startups, Online-Marketing war ein Riesenthema, was auch super viel Spaß gemacht hat in der ganz frühen Zeit. Aber ich dachte mir immer schon, okay, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Und seit 2020 bin ich mit unserem gemeinsamen Freund Rafa unterwegs. Und
wie hast du ihn kennengelernt?
Angeschaut. Och, ich war ganz guter Vitra-Kunde und dann haben wir irgendwann mal gesagt, und ich habe gesagt, ich möchte einen eigenen Office-Ansatz entwickeln, ohne Schreibtische, weil Schreibtische hinderlich sind für Kreativität.
Das Thema hatten wir ja kürzlich schon. Ja, das polarisiert ja auch.
Ja, genau. Aber das ist und
Grüße
dann
an den Olli.
Ja, genau. Ja, der das nicht so sieht, aber der sitzt ja auch kaum am Schreibtisch.
Ja.
Und haben dann angefangen, viele, viele Insights zu sammeln und daraus auch abzuleiten, was bedeutet das für die Zukunft. Und dann gab es einen Moment, Ende 22, Nikolaustag, wir am MIT in Boston, um uns mal wieder informationstechnisch aufzuladen. Und da wurde an dem Tag die erste öffentliche, also für den Endkunden bereitgestellte ChatGPT-Version gezeigt. Und da war uns jetzt auch im Nachhinein klar, das war halt der Moment, wo wir wussten, jetzt geht was los. Jetzt geht die Zukunft der Arbeit, kommt in Gang. Und von da an war ich eigentlich fast nur noch damit beschäftigt, zu schauen, wie kann ich Geschäftsmodelle drehen, weil Dienstleistung, ja, rauf und runter gespielt. Aber mir war klar, dass das kein Bereich mehr sein wird, wo man in Zukunft stark mit wachsen wird. Und ich muss auch sagen, es hat mir auch Angst gemacht, weil ich eigentlich immer wieder gesehen habe, dass wir in unseren Analysen auch bestätigt wurden und Rafa jetzt immer noch kommt, hast du das schon wieder gesehen? Wir hatten ja doch recht. Da habe ich gesagt, ja, das ist klar, das ist die Bestätigung dessen. Ja, und habe dann wirklich versucht, eigene Geschäftsmodell anzugreifen, bin damit dann aber in letzter Instanz gescheitert aus vielerlei Gründen und habe auch gemerkt, das sehe ich jetzt ja auch bei Unternehmen, Menschen sind dann doch nicht immer so veränderungswillig, wie man denkt oder sehen gewisse Themen nicht erst, wenn sie da sind.
Wie man hofft.
Ja, genau. Man hofft, dass es wieder so wird. Das ist jetzt ja auch so. Ja, 25 wird noch ein hartes Jahr, 26 wird besser. Und wenn ich dann die Frage stelle, warum sollte das so sein? Ja, dann kommen halt so Sachen wie, ja, es war ja schon immer so und wird schon alles.
Das sind die Zykluskurven, ne? Dann kommen wir so raus und dann muss es irgendwann klar, nach oben gehen von alleine so.
Ja, genau. Da müssen wir gar nichts machen. Einfach nur abwarten und zugucken. Und das ist etwas, was mir extrem viel gezeigt hat darüber, wie man wirklich so eine Veränderung angehen muss. Ich meine, das ist jetzt ja auch kein einfacher Move, einfach mal zu sagen, okay, Dienstleistung wird es so nicht mehr geben, wenn man jahrelang über ein Jahrzehnt in dem Bereich sehr erfolgreich war und dann einfach da jemand herkommt und sagt, so, wir müssen das eigene Geschäftsmodell angreifen, ansonsten sind wir bald tot. Kann man sicherlich auch ein bisschen empathischer ausdrücken, aber es bringt es ja eigentlich auf den Punkt. Und das sehen wir jetzt ganz stark am Markt, was da gerade passiert. Und ich kann halt auch nur dazu aufrufen, die sich weiterentwickeln wollen, müssen sich sofort mit dem Thema KI auseinandersetzen, müssen ihre Dienstleistung verändern. Ansonsten werden sie durch die Technologie dann einfach obsolet. Das ist nun mal einfach so. Konnte man sich nicht vorstellen, aber
so kam es. Wenn wir nochmal zurückschauen, also ich habe diesen Podcast 2018 gestartet, da war ich immer noch so auf der Suche nach Exoten, also so Fälle von Unternehmen, die anders arbeiten, wie du so schön gesagt hast. Und das war dann was Besonderes. Und dann kam so im März 2020 bei uns der Lockdown, die Pandemie so richtig und veränderte schon mal erstmalig so richtig die Arbeitswelt mit Remote Work, Home Office. und allem, was so dazugehörte, international, Great Resignation, Quiet Quitting, so die grundsätzliche Frage, ist es das eigentlich noch, was ich tun will? Und dann kam irgendwann 2022 am Ende auch noch dieser Gen-AI-Moment, von dem du sprachst, der nochmal wieder alles komplett weiter katapultiert hat. Kannst du dir noch eine dritte Stufe vorstellen? Also wo geht die Reise jetzt hin? Nach diesen zwei großen Paradigmenwechseln, die wir schon mal erlebt haben.
Also ich muss sagen, der erste, die Pandemie, so schlimm sie auch war, hat uns unglaublich gehebelt. Also gleich zu Beginn des ersten Lockdowns auf agile Organisation umgestellt, ganz flexibel geguckt, was kann man jetzt machen. Also das war wirklich eine absolute Aufbruchsstimmung. Ja, mit dem Thema KI, es war halt alles auch durcheinander und das Thema Gen AI, so das schwingt halt so mit, das war dann auf einmal da. Jetzt kommt es noch dazu, dass wir wirtschaftlich einfach überhaupt nicht gut dastehen, dass auch unsere großen Firmen wirklich starke Probleme haben, auch ganze Branchen. Und ich glaube, da stehen wir erst am Anfang, was bei denen alles so passieren wird. Da müssen wir uns jetzt schnell rauskatapultieren und wieder nach vorne gehen. Und da ist KI eigentlich die Lösung. Ja, mehr Komplexität aus der Organisation nehmen, Kosten einsparen, Effizienzen ausweisen, Geschäftsmodelle flexibilisieren, einfach auch mal über den Tellerrand hinausdenken. Das sind jetzt, glaube ich, so die Herausforderungen und was die KI jetzt mit sich bringen wird in den nächsten Monaten. Ja, das ist ja wieder schon eigentlich so eine eigene Disruption. Ja, wenn wir jetzt auch so über Agentic AI nachdenken, was das hier schon teilweise einsetzen, was wirklich faszinierend ist. Und dann muss man gucken. Also ich traue mich nicht mehr weiter als 6 Monate nach vorne zu schauen.
Ja.
Das war auch mal anders. Da konnte man zumindest so 2 Jahre, aber in dem Tempo, was da gerade passiert, unmöglich, aber auch wiederum auch faszinierend. Das ist ja so eine Haltungsfrage.
Ja.
Ja, sehe ich die Risiken oder lauert für mich hinter jeder Ecke eine neue Chance? Ja?
Ja,
also das ist auch die Frage.
Vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen erklären, wie die Dinge zusammenhängen. Wir haben durch diese Pandemieveränderung sehr viel über Büro gesprochen, also über den Raum. Wo arbeiten wir? Natürlich auch, dass wir zeitunabhängig arbeiten können und all das. Wobei es sowas wie digitale Nomaden ja auch schon in den 2000ern gab und Leute, die woanders gearbeitet haben. Aber dann nochmal so diese Raumdiskussion, jetzt diese KI-Geschichte dazu. Wie hängen KI und Raum zusammen? Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst.
Ja, genau. Also für mich wirklich essentiell, weil KI wird im Raum spürbar. Ja, wenn Menschen mit KI arbeiten, sollten die dies mit anderen zusammentun. Denn KI-Arbeit allein macht auf Dauer dumm. Ja, weil es ist nicht der emotionale Sparringspartner, den du dir
das
wünschst.
Das ist eine schöne Headline.
Ja, ich habe es gemerkt die letzten
Wochen. Ich schreibe schon mal mit hier.
Ich war immer schon Freund vom Raum. Ja, ich habe das auch wirklich immer vorangetrieben. Wir hatten auch einen eigenen Office-Ansatz entwickelt, der jetzt gerade sehr aktuell ist. Und ich finde es extrem wichtig, dass Menschen sich austauschen. Ich finde es wichtig, dass sie in flexiblen Flächen unterwegs sind. Ich meine, heute Morgen haben wir announced, dass wir jetzt in München im Lodenfreipark, super Business Park, direkt am Englischen Garten, dass wir dort jetzt so einen KI-Hub aufmachen mit einem Membership-Modell, also dass du dich dort einmieten kannst, aber du kannst ja nur Zutritt zur Fläche nehmen, hast keinen festen Platz, gehst rein, arbeitest am besten schon KI-lastig oder lernst es dort und tauscht dich mit anderen aus, die jetzt nicht unbedingt die gleiche E-Mail-Adresse haben wie du. Also es müssen nicht Leute aus der eigenen Firma sein, weil das war mir schon immer ein Anliegen, dass sich Menschen ja untereinander inspirieren lassen. Und das soll jetzt ein Ort sein, der technologisch geprägt ist, aber vom Austausch lebt. Und das geht halt nur in Flächen. Ja, und das ist für mich auch der einzige Ansatz, um Menschen wieder zusammenzubringen. Und hab's schon vor 2-3 Jahren gesagt, wir dürfen nicht nur im eigenen Saft unterwegs sein, wir müssen uns mit anderen verbinden, austauschen, vielleicht auch gemeinsame Geschäftsmodelle entstehen lassen. Und dafür braucht man den Raum. So. Und das ist deswegen, KI wird da ist richtig spürbar.
Und wie schätzt du Remote Work ein? Was kann Remote Work dann leisten?
Ja, ich glaube, dass es schon einen Großteil ausmachen wird. Manche Leute sind eh viel unterwegs, ja, die, so ich auch, die arbeiten von überall. Aber ich brauche schon so einen Hort, wo ich hinkomme, wo ich dann einfach auch weiß, da treffe ich Leute, da kann ich mich dann auch mal einfach, kann ich mal erzählen, was ich die Woche wieder so gelernt habe, kann nach Meinungen fragen.
Ja, so Bestätigungen auch bekommen von anderen oder auch nochmal, ich meine, wenn man es erklärt, erklärt man sich ja auch immer selbst, ne? Es ist ja auch manchmal nochmal verstärkend, dass man das nochmal für sich verinnerlicht. Was habe ich denn gesehen? Auch auf Reisen erlebt, ne? Du warst ja auch und bist ja auch viel auf Learning Journeys unterwegs. Das einfach nur einer KI zu sagen, ich weiß nicht, was da hängen bleibt. Dann sagt die KI, super spannende Erfahrung, Florian. Hier sind drei, keine Ahnung, die du jetzt machen könntest. Aber mit einem Menschen nochmal verschiedene Perspektiven drauf zu bekommen, das kann nur da stattfinden, ne?
Genau, und dann finde ich es auch spannend, dass man nicht in einer Firma angestellt ist, weil so untereinander, da tut man sich auch nicht so richtig weh. Ja, also ich habe mit Menschen 10 Jahre zusammengearbeitet, man denkt irgendwann gleich, es gibt quasi so ein Waffenstillstandsabkommen, du tust mir nicht weh, ich tue dir nicht weh. Aber manchmal brauchst du halt so die nackte Wahrheit und das machen Externe schon eher, ja, weil die vielleicht auch keine emotionale Verbindung zu dir haben. Und genau darauf kommt es an. Wir brauchen nichts Weichgespültes, vor allem jetzt nicht. Wir müssen schnell uns Dinge überlegen, wir müssen sie schnell automatisiert auf die Straße bringen. Ich habe letzte Woche noch gesagt, so bei einem Panel, weil es ging so um Fehlerkultur und da habe ich gesagt, der Fehler kosten ja nichts mehr. So, du nimmst außer Rechenleistung und deine eigene Zeit. Aber wir können auch viel mehr auch ausprobieren. Und da musst du aber den Horizont ganz stark erweitern, weil du sonst auch zu eindimensional unterwegs bist. Und das ist für mich ein Riesenvorteil. Und deswegen auch dieses Konzept jetzt ist ein Prototyp, den wir mit Partnern jetzt umsetzen. Die Nachfrage ist extrem hoch.
Ohne dass wir jetzt groß auch, was gemacht. Du erzählst es hier auch zuerst, ne? Das ist der erste Podcast.
Ja,
du hast es erst heute Morgen geschrieben, ne?
Ja, genau. Musste ich ja schnell noch als Vorbereitung machen.
Es ist also kein klassischer Coworking-Space, ja?
Nein, also das ist wirklich, es ist eine Membership, es wird eine Community da entstehen und wie gesagt, du mietest dir da keinen Tisch, keinen Raum, sondern du mietest dir den Zugang zur Fläche. Und hast natürlich auch die ganzen Vorzüge des Parks. Es gibt ja auch vor allem in Sommermonaten, ist es schön, gibt es da einen Pool. Es ist wie so ein eigenes Ökosystem und da wollen natürlich auch viele dran teilhaben. Also wer auch mal in München ist und sich das mal anschauen will, gern bei mir melden. Da entsteht, glaube ich, was richtig Tolles, was aber auch durch die Community mit geprägt und weiterentwickelt wird. Ja, das ist ganz klar.
Ja. Nimm uns auch gerne nochmal mit in deine Arbeit, in die Begleitung von Unternehmen jetzt in diesem KI-Wandel. Ich habe von Satya Nadella gelesen, dass er sagte, also KI einzuführen ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wie wir Menschen dabei helfen, sich zu verändern, um dann KI zu nutzen. Wir haben das ja schon vor 10 Jahren gesehen, als es noch um digitale Transformation ging. Da haben wir über Enterprise Social Networks und CRM-Systeme gesprochen. Da war es auch schon schwer. Wir sehen es auch bei kleineren Sachen, also alleine in Social Networks, wenn es irgendeine Veränderung gibt, regen sich Leute auf, es war doch vorher alles okay. Also wie schafft man es, dass Menschen in eine Akzeptanz kommen? Was hilft?
Ja, du hast schon angesprochen, also sich eine KI-Infrastruktur, ich rede jetzt nur vom Business-Bereich, ja, das ist für mich der absolute Fokus, sich dahinzustellen, du kannst schnell bei OpenAI eine Enterprise-Lösung mit Lizenzen aufbauen, haben auch einige Kunden jetzt erstmal gemacht und haben gemerkt, das funktioniert ja alles gar nicht. Oder auch wir, wenn wir stellen da so eine Art Unternehmensgehirn bereit, so, das ist innerhalb von 24 Stunden, ist das ready. Okay. Aber das ist ja nur die technische Komponente. Dann die Leute mitzunehmen, zu erklären, so, wir denken und handeln jetzt mal komplett anders, ja, keine Legacy, so. Sagt mir, was ihr mit euren Prozessen erreichen wollt und dann erarbeiten wir gemeinsam, wie wir da hinkommen. Ja? Das auch wirklich so zu sehen, okay, wir machen uns jetzt mal wirklich frei von dem sogenannten Monkey-Business, ja, die repetitiven Aufgaben, für die Menschen einfach nicht gemacht sind, das muss man mal sagen. Aber ja, du hast am Anfang gesagt, es geht ja um Beschäftigung, jeder braucht ja irgendeine Beschäftigung. Ja, dann vergleichst du halt Excel-Listen miteinander. Das weckt die Leute schon auf, wenn sie sehen, oh, das geht ja wirklich automatisch und das stimmt ja auch größtenteils, was da ist. Aber unser Ansatz ist, dass wir die Probleme oder die Fragestellung nicht einfach lösen. So, das hätte ich als Berater früher gemacht und hätte geguckt, dass ich möglichst lange bei einem Unternehmen bin. Und wir haben es jetzt umgedreht und haben gesagt, wir möchten möglichst schnell eigentlich wieder weg sein. Wir befähigen euch dazu. Wir erklären euch, wie man Prozesse automatisiert. Wir erklären euch, dass man keine externen Agenten dazu kaufen muss. Wir erklären euch, dass es wichtig ist, die Daten bei euch zu haben, in einer sicheren Umgebung. Und ja, es ist ja wirklich so auch rumtüfteln. Also jede Prozessautomatisierung ist auch ein kreatives Vorgehen, was du auch wieder nicht alleine machen solltest, sondern halt mit 2, 3 anderen.
Ja.
Und das ist so, wenn wir ein Projekt starten, kümmern wir uns die ersten 3-4 Wochen darum, einfache Automatisierung zu machen, die Leute mitzunehmen, nicht immer gleich die Lösung hinzulegen, sondern den Weg gemeinsam zu gehen. Und dann klappt das auch. Aber genau das, was Nadella sagt, ja, ich meine, die Technologie hast du ja theoretisch auch innerhalb von 10 Minuten gekauft. Aber damit dann zu arbeiten, da musst du schon am Anfang auch die richtigen Dinge tun. Du brauchst so Quick Wins, dass die Leute sehen, oh wow, da spare ich mir jetzt ja einfach mal 3-4 Stunden am Tag.
Also der Nutzen dann, muss klar sein, ne?
Genau, und KI darf auch eigentlich auf mittlere Frist keine Kosten verursachen, denn wir haben ein Lizenzmodell, also dass du pro aktiven Nutzer zahlst du halt eine Gebühr. So, das ist der Kern des Geschäftsmodells, weil ansonsten sehe ich dieses, ja, sonst ist das Geschäftsmodell nicht robust. Und ich sag zu denen, es kriegt keiner eine Lizenz, der nicht eine Automatisierung hat. So, einfach nur Lizenzen zu verkaufen, das ist zu einfach. Ja, wenn du 3-4 Stunden am Tag sparst, so, dann kannst du im Monat auch 100 Euro für so eine Lizenz ausgeben. Ja, oder ein Setup kostet was, aber das ist ja durch die ersten Automatisierungen drin. Also muss der Ansatz sein, KI darf nichts kosten. Ja, es wird nicht alles immer in Euros ausgewiesen, was Einsparungen sind, sondern vielleicht auch in Effizienzen bei Mitarbeitern, aber das muss man ja genauso gewichten. Und das sind, glaube ich, die wichtigen Schritte. Und dann halt diese Neugierde zu erzeugen bei den Leuten. Ja, jetzt will ich das auch mal machen, jetzt probiere ich mal was aus. Das klappt dann erstmal nicht. Ja, dann sind sie ein bisschen, ah, ich dachte, das ist so einfach. Und dann kommt jemand von uns und erklärt es dann, was falsch gemacht wurde. Aber die Lernkurve ist halt extrem stark. Die ist bei mir jetzt auch jeden Tag noch extrem stark. Du hast mich KI-Experte genannt, also ich bin ja trotzdem ein Lernender. Also ich habe wahrscheinlich ein Jahr Vorsprung.
Das ist vielleicht der Unterschied, ne? Früher war der Experte irgendwie ausgelernt und heute sieht der Experte sich immer noch als Student, aber ist trotzdem jemand, der einen Wissensvorsprung hat.
Ja, und den teile ich aber auch komplett. Also das ist nicht so wie früher auch, dass man dann versucht, sein Expertenwissen, sein vermeintliches zurückzuhalten, weil man damit Geld verdienen möchte.
Ne? Ja.
Sondern es geht wirklich darum, die Leute zu befähigen. Und das, was ich heute oder diese Woche erzähle, ich habe ja dann wöchentlich meine Sessions, wo sich gerne auch Leute mal anmelden dürfen. Jeden Monat geht ein neuer Sprint los. Und das, was ich diese Woche erzähle, kann nächste Woche schon wieder überholt sein. Also es wäre ja schade, wenn ich das jetzt dann nicht einfach die Leute mitnehme auf die Reise. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dass sie sich einfach darauf einstellen, dass die Wissensarbeit anders sein wird. Ja?
Ja. Ich finde auch, zwei Dinge sind noch wichtig, um den Leuten auch Angst zu nehmen. Das eine ist, gib ihnen auch die Zeit, damit sich zu beschäftigen. Dann einfach nur zu sagen, probiert's mal aus, löst ja noch nicht das Problem, das viele Angestellte haben, dass sie einfach die Zeit nicht haben. Der Tisch ist voll, teilweise auch mit Beschäftigung, aber er ist auf jeden Fall voll, weil wenn er nicht voll wäre, dann würde man ja zugeben, dass irgendwas nicht läuft. Das heißt, zu sagen, ihr bekommt jetzt mal eine Stunde oder zwei pro Woche oder wie viel auch immer das ist, das scheint mir wichtig zu sein. Und dann, was man natürlich auch machen kann, ist, man kann den Leuten auch, wenn man das wirklich machen möchte, sagen, wir brauchen euch noch, ja, weil die haben ja auch Angst um ihren Job an vielen Stellen. Man kann ja auch sagen, wir werden nicht mehr so viele einstellen zukünftig, aber ihr bleibt schon noch hier. Und ich sehe immer, wenn Unternehmen sogar eine Garantie aussprechen und sagen, keiner wird hier gekündigt, ihr bekommt die Zeit, es lohnt sich, den Mehrwert rausstellen, aber auch klar zu sein und zu sagen, wir werden zukünftig nicht mehr so viele Leute brauchen. Das kann natürlich auch helfen, weil die Menschen sind einfach unsicher, selbst wenn sie vermuten, dass das hilft mit der Technologie. Ja, schön fürs Unternehmen, aber was ist, wenn ich dann weg bin? Ne?
Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Das sage ich auch. Ich habe auch noch keinen Kunden erlebt, wo jetzt Leute aufgrund der Automatisierung rausgeschmissen wurden. Vor allem der Mittelstand ist ja immer auf Kante genäht, was Ressourcen angeht. Und wenn wir mal ein bisschen nach vorne schauen, wir können ja auch gar nicht mehr so wahllos Menschen einstellen. Jedes Jahr verlieren wir aus normalen demografischen Gründen schon 500.000 Erwerbstätige. Dann kommen die Babyboomer nochmal dazu, die, ich weiß, ein Viertel des gesamten Arbeitsmarktes ausmachen. Wir müssen mehr in digitale Wertschöpfung investieren. Mit einem riesengroßen Hebel. Ja, und das sage ich auch immer, bitte schickt uns alle Stellenausschreibungen zu, die ihr macht. Wir gucken, ob wir das direkt verarbeiten können. Ich meine, ich sehe dann trotzdem wieder bei LinkedIn irgendwo, ja, wir suchen hier für Sales noch Leute. Ist ja okay, kannst ja machen, aber das könnte man auch anders lösen. Angst nehmen ist extrem wichtig, aber schlägt auch schnell um in das Thema Begeisterung. So was da auf einmal möglich ist. Wir sind ja auf einmal alle auch, ich fühle mich echt, ich habe noch nie eine Zeile Code geschrieben und ich fühle mich jetzt mittlerweile wie der größte Techie. Ja, arbeite mit dem Terminal der Konsole, baue mir Tools zusammen. das ist schon eine andere Welt. Und ich glaube, da überwiegt auch diese Neugierde. Ich meine, die Neugierde wird ja unterdrückt, wenn wir in das hierarchische System, was aus dem Militär vom 19. Jahrhundert kommt, einsteigen. Das ist die Schule. So, da will man ja gefallen und nicht bestraft werden. Dann haben wir das dann im Studium oder in der Ausbildung und dann im Job später auch. Aber Neugierde geht nicht weg. Und das ist so ein Punkt, wo wir die Neugierde jetzt einfach der wieder freien Lauf lassen. Weil am Anfang, wir lassen sie ja nicht komplett alleine. Die ersten 3 Monate sind wir schon dabei. So, das, um einfach auch die ersten Automatisierungen zu haben. Und wir arbeiten uns ja von Effizienz zu Effizienz. Und das macht schon auch einen Riesenspaß, muss man sagen. Wenn man dann sieht, wie die dann aufblühen und auf einmal alle neue Ideen bekommen, Neugierde, Kreativität, Empathie, das sind ja die Tugenden, auf die es jetzt ankommt.
Ja. Wir haben vor ein paar Monaten in den USA gesehen, dass Donald Trump die großen Tech-Companies nicht nur zu seiner Amtseinführung eingeladen hat, sondern mit ihnen auch ein großes Digital-KI-Paket geschnürt hat mit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Milliarden da reinfließen sollten.
500, glaube ich. Ne?
Ja, unfassbar. Da würde man sich ja manchmal auch wünschen, dass wir sowas in der Richtung auch mal bei uns machen. Hast du von solchen Plänen schon gehört? Verfolgst du, was das Digitalministerium macht? Es gibt jetzt ja auch einen neuen Kopf. Wie sehen da so deine Gedanken dazu aus?
Ja, die Reaktion kam dann, glaube ich, aus Paris. So, wir machen auch sowas.
Stimmt.
100 Milliarden. So, aber erstmal gleich wieder ein Fünftel. So, das zeigt die Dimension und auch, wir müssen in eigene Infrastrukturen investieren. Ja, also auch das schönste KI-Modell funktioniert nicht mit der richtigen Rechenleistung. Wer sich auch die letzten Wochen, das vor allem Nachmittag oder frühen Abend mal angeguckt hat, wie performant die Modelle sind. Also da merkt man, wenn die USA dran sitzen, so, dann kriegen die Rechenleistung. Man muss sich da emanzipieren. Ja, wir haben schon das Problem, wir haben nur ein konkurrenzfähiges LLM mit Mistral, mit der Firma in Europa sitzen. Aber im Thema Cloud, ja, KI-Rechenleistung, da müssen wir eigentlich nicht so weit hinten dran sein. Ja, wir müssen einfach investieren, wir müssen ein Rechenzentrum aufbauen. Auch der Mix zwischen Büro und Rechenzentrum findet mittlerweile auch in einigen Gebäuden statt. Ja, also müssen wir uns nur Frankfurt, Hamburg angucken. Nvidia baut da was Hälfte KI-Rechenzentrum ist und Hälfte ist Office. Das muss wirklich vorgelebt werden durch die Regierung. Und klar, dann sagen wir, ja, aber wir brauchen ja auch Energie dafür. Und auch da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Zum Beispiel mit Marvel Fusion, wenn es um das Thema Fusionsreaktoren geht. Weil wenn das Thema da ist, so, dann ist Energie fast kostenlos, löst ja dann auch noch das ein oder andere geopolitische Problem, was ja auch noch ein ganz schöner Nebeneffekt ist. Ich glaube, darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir brauchen jetzt nicht mehr anfangen, neue LLM-Foundations hochzuziehen. Also Mistral sollte man unterstützen. Und sich vielleicht auch bei der anderen, ein oder anderen vielleicht noch teuer einkaufen. Ich weiß es nicht, ob solche Ansätze denkbar sind. Aber vor allem im Infrastrukturbereich, da sollten uns keine Grenzen gesetzt sein. Und genug Fläche haben wir. Ja, also das sollte nicht das Problem sein. Aber auch wieder die Reaktion auf das 500 Milliarden Stargate-Projekt der USA
Stargate,
mit 100
genau.
Milliarden, mit 100 Milliarden zu kontern. Ja, warum haut man nicht auch mal gleich so einen raus? So,
das KI-Wettrüsten.
Ja, genau. Ja, es wird recht wichtig. Aber ich hoffe, dass da jetzt einfach was passiert und dass die Diskussion nicht, wie was am Anfang dahin gelagert wird, wir sind zu faul. So, das finde ich unverschämt. Das ist nicht auch das, was wir brauchen.
Du bist ja schon auch viel unterwegs, guckst dir Dinge an, sprichst mit Menschen, machst Reisen. Teilweise bist du mit Rafa auch schon unterwegs gewesen, mit ein, zwei anderen auch, die hier schon im Podcast zu Gast waren. Was hat dich auf diesen Reisen beeindruckt, was auch so die Haltung vielleicht von Menschen angeht?
Ich glaube, dass in anderen Regionen der Welt einfach anders gedacht wird. Viel pragmatischer, viel schneller auch Sachen umgesetzt werden. Das kann man jetzt nicht
verallgemeinern. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben?
Boston ist ja der Deep Tech bzw. Tough Tech, so die Schlüsseltechnologien. Wenn man da 2 Jahre in Folge war, sieht man jetzt nicht offensichtlich so die riesen Fortschritte, aber die sind ständig dran. Ja, die bauen da auch Ökosysteme auf im Hintergrund, die das alles fördern. Wenn ich jetzt ein bisschen in andere Regionen schaue, wir sind ja auch einmal im Jahr auf der CES in Las Vegas, immer Anfang des Jahres. Tolle Reise, am 3., 4. Januar los.
Die Tickets sind schon gebucht für 26.
Ja, sie ist rausgekommen. Man kann jetzt schon, wenn man jetzt bucht, ist es umsonst. Also einfach Tickets sichern. Ist, glaube ich, gestern ist der Start losgegangen, nur registrieren und dann läuft das. Und da siehst du halt von Jahr zu Jahr unfassbare Fortschritte. Ja, wir haben letztes Jahr, ging es halt noch um das Thema Gen AI, war ein Riesenthema. Man hört sich ja einfach an, was dort gemacht wird. Ich weiß, da ist auch viel Marketing und Show dabei, aber du musst ja auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und dieses Jahr ging es da eigentlich nur noch um das Thema physische KI. Ja, humanoide Roboter, autonom fahrende Fahrzeuge. Jensen Huang hat seine Cosmos Development und Testing Plattform präsentiert, wo du einen Roboter, wofür du im realen Testing ein Jahr brauchst, kannst du jetzt innerhalb von einer Stunde testen. Also das sind die Dimensionen, wo wir unterwegs sind. Ja, und denen ist es auch egal, ob sie jetzt ein autonomes Fahrzeug da entwickeln auf der Plattform oder ein Roboter. Also da merkt man so die Themenverschiebung ganz schnell. So, das letztes Jahr Gen AI war dieses Jahr schon komplett Commodity. So, also das ist echt
Strom.
Echt heftig.
Reden wir nicht mehr drüber so, ne?
Ja, genau. So, das ist. Und das ist, das finde ich da sehr, sehr spannend, wie schnell die dann auch die neuen Themen schon aufgreifen. Ja, und wir, ja, in Europa sind doch immer so eine Abwartehaltung. Ich merke es auch bei einigen Kunden, die sagen, ja, will ich haben, muss ich sofort haben, aber lass mal noch 3 Monate warten. Dann sage ich auch, nee, warum? Immer dieses Warten. So, startet doch einfach jetzt und dann verstehen sie es auch und dann geht's auch los. Aber die unterschiedlichen Haltungen finde ich spannend, aber auch Herangehensweisen und Blickwinkel. Wir sehen manche Sachen komplett anders, als sie in anderen Regionen der Welt gesehen werden. Und das ist pure Inspiration. Da hat man sein Buch dabei und schreibt die ganze Zeit eigentlich nur mit. Also das ist auch so mein ständiger Begleiter, wo wichtige Sachen reinkommen. Das habe ich schon seit 4-5 Jahren.
Handschriftlich, ja?
Ja, klar. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man viel mit KI arbeitet, sollte man auch viel mit der Hand schreiben.
Finde ich auch gut.
Ja, auch da, ich nehme natürlich Meetings auf zum Transkribieren. Aber
ich habe hier übrigens meins, ich halte es gerade in die Kamera. Ihr könnt euch übrigens diesen Podcast auch als Video anschauen, dann habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das Buch vom Flo zu sehen. Das gibt es dann auf YouTube, verlinken wir in den Shownotes. Aber ich finde das auch, also du denkst beim Schreiben und wenn du das mit einem Stift machst, ist es nochmal was anderes. Also nicht nur, aber als Ergänzung zum digitalen Schreiben auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gerade für Ideen und Gedanken und Notes, ne?
Ja, genau. Und das ist, fand ich immer schon wichtig und vor allem jetzt, wo man noch automatisierter arbeitet, fördert das auch einfach die Kreativität. Und ich kann es danach ja, meine Findings kann ich ja einsprechen in die KI, sage hier das nochmal als Ergänzung. Das ist mir wichtig. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz guter Punkt, den man vielen mitgeben sollte.
Was sind so 3-4 KI-Tools, auf die du nicht mehr verzichten kannst?
Das ist natürlich erstmal die eigene KI-Infrastruktur, die sicher ist, mit der ich sensible Daten ausschließlich bearbeite. Dann nutze ich natürlich trotzdem für gewisse Sachen ChatGPT, aber das ist mehr so Inspiration. Was haben sie jetzt wieder reingebaut? Den Operator finde ich ganz spannend, weil das ist ja schon Agentic AI, wo du wirklich dann siehst, wie deine Reise gebucht wird und du mit einem Prompt das machen kannst. Ich habe als Alternative auch vor allem für Lead-Generierung oder Research nutze ich auch das Google AI Studio. Gemini 2.5 Pro ist auch bis zu einem gewissen Grad kostenlos nutzbar. Für Visualisierung nutze ich Gamma. Also ich habe dieses Jahr safe noch keinmal PowerPoint aufgemacht, was ich glaube ich auch nie wieder machen werde, außer ich werde wirklich dazu gezwungen und dafür bezahlt. Ja, dann nutze ich Make, um Schnittstellen zu bauen. Das ist dieser Techie-Ansatz, wo ich mich dann auf einmal wirklich wie ein Entwickler fühle. Absolute Empfehlung, auch kostenlos. Erstmal testbar. Apollo als Lead-Datenbank. Ja, dann ich mache jetzt nicht so viel visuell, ein bisschen Mid-Journey, aber gut, die wurden jetzt auch gefühlt aufgefressen von OpenAI mit deren Bildgenerierung. Aber das sind so die Tools, die ich gerne habe. Tally ist noch ein ganz cooles Tool, um Umfragen, Abfragen zu machen. Nehme ich zum Beispiel alle Kundenanforderungen auf, ist wie so ein Fragebogen aufgebaut, kannst du ganz viele Sachen mitmachen. Ja, da fallen mir immer wieder ein paar Sachen ein. Ich wechsle aber auch immer. Ich gucke mir was an, teste es, frage so mein Netzwerk, wie findet ihr das? Oder werde auf irgendwas, ich stoße mich auf irgendwas. Das ist schon ganz cool. Manus nutze ich auch, die chinesische KI, aber bitte, bitte, bitte keine Firmendaten da einspielen, weil wir bieten das bei uns auch nicht an, weil die Nutzungsbedingungen bei den chinesischen KIs sehr undurchschaubar sind. Aber so vor allem für so ein bisschen Lead Research liefern die echt ganz gute Qualität. Haben jetzt zum Beispiel auch, kannst du mit denen auch direkt Präsentationen machen.
Hat aber nicht mit DeepSeek zu tun?
Nee, aber die sind ja alle ähnlich aufgestellt. Also Manus ist nochmal eine eigene. Ja, das, also ich zeige ja auch, wie so eine Toolchain aussehen soll. Ich promote jetzt nicht nur unser eigenes Tool, weil das ist wirklich rein auf Business ausgelegt. Und da ist kein schöner Wohn drin, wie bei ChatGPT, dass du dir witzige Bilder machen kannst oder so, weil das ist aus meiner Sicht auch Energieverschwendung, was wir da machen. Und das sind so die Tools, die ich jetzt gerade nutze.
Also lass du dir von KI auch helfen, um deine Gesundheit, dein Wohlbefinden zu managen oder zu optimieren?
Das ist ganz spannend, weil wir starten jetzt mit ein paar Partnern ein genau darauf aufbaut, ein Startup. Ah, okay. Dazu in den nächsten Wochen auch mehr, was von Ärzten auch kommt, wo wir sagen, okay, wir müssen uns darauf einstellen. So, die Welt mit KI wird anders. Ja, wir müssen uns mehr freuen, wir müssen auf unsere Gesundheit achten. Auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, man kann nicht 12, 14 Stunden KI-Arbeit machen, das geht nicht, der Kopf platzt, so, du bist unausgeglichen. Und da gibt's so ein 5-Punkte, wird so 5-Punkte-Plan geben, wo du dich immer wieder überprüfen kannst. Man geht auch in die Unternehmen rein. Also finde ich extrem wichtig. Ja, und auch zwischen großen KI-Sessions, die man macht, also ich kann 2 Stunden da wirklich konzentriert mit arbeiten, dann bin ich platt, dann gehe ich eine Runde laufen. So, und das ist mir auch egal, welche Tageszeit ist. Also das muss uns auch in gewisser Weise egal sein. Und das ist auch so ein bisschen der Slogan von unserem Coworking-Membership im Lodenfreipark. Work Life Redesigned. Ja, wir wollen auch dazu Anreize geben und dass es beides irgendwie zusammengehört, es gar nicht so richtig getrennt werden muss, aber man sich einfach auch Freiräume schaffen kann. Aber extrem wichtiger Punkt.
Wobei ich schon dabei bin, das immer mehr zu trennen, muss ich sagen. Ich habe es in der Vergangenheit auch sehr vermischt und überblendet, wie man so schön sagt. Ich mache aber sehr gute Erfahrungen damit, komplett offline zum Beispiel zu sein. Also wenn ich jetzt spazieren gehe mit meiner Frau oder mit unserem Hund, dann lasse ich jetzt wirklich bewusst zuletzt mein Handy auch hier und merke, dass es mir sehr gut tut, dass ich auch ganz neu in Ideen komme und ein Kreativitätsprozess überhaupt erst in Gang kommt, weil eben nicht diese ich sag mal, Dauerbeschallung stattfindet und diese permanent connected sein und von dem kommt noch eine Nachricht und so weiter und so fort, sondern ich glaube, gerade wenn man es trennt, kann es nochmal sehr wertvoll sein.
Das absolut. Also das mache ich auch. Bewusst das Handy nicht überall mit hinschleppen. Ja, aber du guckst ja eh reflexartig drauf. Das ist ja eben ist ja echt schlimm geworden. Und es gibt ja auch immer was zu sehen. Ja, jede Minute kommt irgendwas rein. Aber ist ja auch viel effizienter, das dann zusammen oder mehrere Sachen abzuarbeiten. Was ich meine ist, dass man einfach den Tag über das nicht so strikt trennt. So jetzt von 9 bis 5 arbeite ich und dann bin ich off. Ja, sondern ich nehme zwischendurch einfach Phasen, wo ich sage, ich habe jetzt so viel gerade schon wieder gelernt. So ich auch wenn ich 2 Stunden intensiv mit der KI arbeite, dann habe ich gefühlt 2 Arbeitstage erledigt. So dann muss ich mir auch mal eine Pause nehmen. Dann mache ich aber weiter. Aber es verteilt sich ganz anders auf den Tag, weil das ist auch was ich gelernt habe. Ich bin nicht mehr so termingetrieben. Also natürlich habe ich immer wieder verteilt Meetings, aber keine Regeltermine. Wenn wir was haben, machen wir von einem Termin auf den anderen was aus. Das entlastet auch extrem. Also das habe ich schon gemerkt, ja.
Wie schaltest du dann ab? Also laufen gehen hast du schon gesagt. Gibt es noch andere Dinge?
Klar, wie du es auch gesagt hast, mit der Familie bewusst, wie gesagt, einfach mal offline sein.
Liest du noch echte Bücher?
Lesen. Ja, auf jeden Fall. Also das merke ich auch, das muss man sich auch erhalten. Natürlich gibt es auch Sachen wie Blinkist, so wenn ich jetzt so Sachbücher habe oder irgendwas, was ich unbedingt wissen will, das höre ich mir an, das lese ich nicht. Aber vor allem Romane noch, das finde ich extrem wichtig, dass man auch das Lesen, Schreiben dann auch, dass man sich das so erhält, das finde ich schon recht wichtig, weil ich kann der KI, also wie ich da reinschreibe, das ist abenteuerlich, also ich muss es ja meistens auch in Sessions präsentieren, da habe ich die ganze Zeit mein Bildschirm geteilt, das ist mir höchstgradig peinlich, wie ich da reinhacke. also das ist auch, man muss schon drauf achten, also das ist ja auch die Gefahr, dass wir einfach uns keine Gedanken mehr machen, wir müssen kognitiv schon noch richtig am Ball bleiben.
Weißt du, ich finde, das Wichtige am Bücherlesen ist vor allen Dingen auch, dass wir unsere Vorstellungskraft erhalten, wenn wir uns das mal als einen Muskel vorstellen. Und die Vorstellungskraft, die brauchen wir ja für alles, was mit Innovation und am Ende auch mit Technologie zu tun hat. Also wenn man sich einen Case vorstellen kann mit KI, dann kann man der Fährte nachgehen und findet vielleicht sogar einen Weg oder kommt von da aus irgendwo anders hin. Aber diese Vorstellungskraft und auch diese Fantasie, die müssen wir ja irgendwie auch erhalten. Und die verkümmert vielleicht, wenn wir nur dieses On-Demand-Wissen auf Knopfdruck immer haben, dann ist ja die Gefahr da, dass wir uns gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Und wenn du einen Roman liest oder ein Fachbuch, du kommst ganz anders ins Denken.
Wir machen ja alles nur noch passiv. Wir lassen schreiben, wir lassen zusammenfassen, wir lassen recherchieren. Ist irgendwie cool, aber es geht da schon viel verloren. Und diese Fantasie, die du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir müssen wieder mehr träumen. Und für Träume brauchst du Inspiration. Wir brauchen viel mehr Vorstellungskraft. Ja, kommt aus den alten Mustern raus, fangt an zu träumen. Er ist immer so verteufelt, ja, wenn du rumträumst, dann schaffst du nichts. Aber
das ist in Deutschland schwierig mit dem Träumen.
Ja, wisst ihr euch immer so komisch angesehen, aber ja, wie wir es auch schon seit Jahren sagen, auch im Design Thinking Bereich, create wild ideas, ja, und kommunizier sie so, das ist die Zeit jetzt. Wir haben die Chancen, dafür kannst du die KI geil nutzen, aber wir müssen höchstgradig kreativ sein, Fantasie haben, träumen, neugierig bleiben, so, und das schaffst du halt nur, wenn du aktiv auch noch was machst, und lesen finde ich extrem wichtig.
Ja. Sehr schön. Wo kann man denn mehr erfahren? LinkedIn ist natürlich ein wichtiger Kanal, da schreibst du ja auch drüber, wenn man jetzt mehr wissen will.
Ja, das ist das so der Hauptkanal von der Firma und von mir. Einfach mal so ein bisschen drüber gucken. Eine Webseite gibt's auch, aber ich finde, der Konsum von Webseiten geht ja auch immer mehr zurück. Das ist ja auch spannend, weil wir steuern die Informationen immer mehr an über die KI. Das merkt man ja auch schon, dass die Nutzung von Browsern zurückgeht bei Chrome und Safari, weil die KI das halt für uns rausholt, und diesen Trend wird es weiter geben. Ja, einfach mal so ein bisschen bei LinkedIn stöbern. Also da ist, glaube ich, vieles zu finden. Ja, ich stehe auch immer gern für Diskussionen bereit. Ja, das ist ja auch wieder diese Inspiration. Und dann halt mal in München vorbeikommen. Ja, wir haben noch ein zweites Flächenkonzept mit Vitra bis Ende des Jahres am Frankfurter Ring. Servus Otto heißt das, was auch schon in die Richtung geht. Sehr tolle Flächen und ich glaube, da findet man viel.
Wir tun auf jeden Fall die Dinge in die Shownotes. Schaut euch das mal an, connectet euch mit Flo oder fahrt mal mit ihm auf eine Reise. veranstaltest du auch selber Reisen oder genießt du es einfach nur teilzunehmen? Ich meine, du hast ja nur schon viel gesehen, das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit.
Ja, das schon. Wird auch im zweiten Halbjahr wird da einiges angeboten werden für die Community. Muss immer gucken. Meistens ja mit Rafa zusammen. Das macht ja Sinn, dass man da mehrere Leute zusammenschließt. Mal gucken, wo es hingeht. Wird Boston, Las Vegas, so.
Gibt's noch mal so einen Spot, wo du noch nicht warst und unbedingt hin willst?
Ich möchte mir schon anschauen, was hier in China wirklich los ist. So, das und da wirklich in die Tech-Szene rein. Weil für mich dominieren die eigentlich auch die US-Tech-Szene jetzt in vielen Bereichen. Da war ich noch nicht.
Ich glaube, da fliegt der Rafa dieses Jahr ja auch noch hin, ne?
Ja, etwas eingestellt, ich glaube.
Er hat gerade eingeladen.
Ja. Also das auf jeden Fall, da will ich auch ein paar Leute dann mitnehmen. Ja, aber auch mal so neue Hotspots identifizieren. So, das wird jetzt, glaube ich, so die Aufgabe sein. Und es gibt so viel zu erkunden und zu sehen. Und es gibt viele Orte, die eine Reise wert sind. Nach Israel würde ich gern wieder. Da war ich 2019 das letzte Mal. Ist ja zwischendurch immer wieder schwierig. Wir hatten sogar mal, als es relativ ruhig war, eine Learning Journey dahin geplant. Hatten auch schon alle Teilnehmer und da wurde es politisch wieder schwierig. Aber ist für mich immer noch ein absoluter Schmelztiegel. Und ich glaube, da geht extrem viel. Wir kriegen es gerade nicht nur so mit. Aber allgemein Tel Aviv, Wahnsinn. Und da würde ich auch gerne wieder hin. Weil da hat sich sicherlich einiges getan.
Das glaube ich auch. Gerade in der Krise, gerade unter Druck, entstehen ja häufig ganz neue Ansätze. Auch in der Ukraine, habe ich gerade gelesen, sind so viele Dinge jetzt entwickelt worden, aus der Not heraus einfach, ne, weil das muss. Und wir sind oft in Deutschland noch so sehr gesättigt und überlegen dann und haben noch den Luxus oder das Luxusproblem, besser gesagt, abzuwarten. Sehr schön, Flo. Genau. Vielen Dank, dass du heute da warst. Abschließende Worte von dir, was du noch mit uns teilen möchtest, was dir wichtig ist.
Ja, KI ist keine Option mehr, sondern eine grundlegende Bedingung, um in Zukunft auch weiter bestehen zu können. Traut euch, geht die ersten Schritte. Und da wartet wirklich eine sehr schöne Welt auf uns, die sehr viel Spaß macht. Und ja, danke fürs Gespräch, danke für die
danke
schönen
dir.
Fragen.
Und, hat mich auch gefreut. Bis bald in München, ne? Würde ich sagen, spätestens.
Genau, bist immer eingeladen. Alles klar, Gabriel.
Sehr schön. Flo, hau rein. Ciao.